Hallo, bist du bereit, das Thema zu knacken? Lerndialoge von HPA 24, die es in sich haben.
Willst du im Oktober 2026 oder März 2027 deine HP-Prüfung bestehen? Stefan Barres zeigt dir, wie du die letzten Monate optimal nutzt. Sein Intensivkurs begleitet dich extrem effektiv auf die Prüfung vor. Alle Infos findest du hier hpa24.de/intensivkurs. So nutzt du deine Lernzeit optimal.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei den Heilpraktiker-Hacks. Hier sind wieder eure Prüfungsknacker Sarah und Lukas. Heute kommt Teil 3 zum Gehirn und das ist der Teil, auf den wir die ganze Zeit hingearbeitet haben, die Krankheiten.
Genau. In Teil 1 hatten wir den Bauplan, in Teil 2 die Funktionen. Wer macht was? Und der Schlüssel von letztem Mal waren die drei Motorikbahnen. Die holen wir kurz zurück, denn sie sind heute unser ganzes Gerüst.
Also die drei nochmal im Schnelldurchlauf.
Erstens die Pyramidenbahn, der bewusste Willkürimpuls aus dem motorischen Rindenfeld. Zweitens die extrapyramidale Bahn, aus den Basalganglien, die Programme, die Stütz- und Haltemotorik, der Grundtonus. Und drittens die Kleinhirnbahn, die Koordination, das Feintuning.
Willkür, Programm, Koordination. Und heute drehen wir es um. Was passiert, wenn eine dieser Bahnen ausfällt und welche Krankheit gehört dazu? Und ganz am Ende, wenn wir die Krankheiten dann durchhaben, habe ich noch eine Bonusfrage für dich, Lukas.
Oh cool, da bekomme ich dann meine 1 mit Sternchen.
Schauen wir mal.
Also los, wir starten mit dem großen Notfall, der die Pyramidenbahn betrifft, dem Schlaganfall, dem Apoplex.
Fangen wir vorne an. Was ist ein Schlaganfall überhaupt?
Eine plötzliche Durchblutungsstörung im Gehirn. Und da gibt es zwei Mechanismen, die man auseinanderhalten muss. Erstens der ischämische Schlaganfall. Ein Gefäß ist verstopft durch eine Thrombose oder eine eingeschwemmte Embolie. Das ist die häufigere Form.
Und die zweite?
Der hämorrhagische Schlaganfall. Da platzt ein Gefäß, es blutet ins Hirngewebe. Verstopfung oder Blutung? In beiden Fällen bekommt ein Hirnbereich plötzlich zu wenig Blut und das Gewebe geht zugrunde.
Und jetzt das Knifflige. Von außen am Patienten sieht beides erstmal gleich aus, oder?
Genau. Und das wird gern gefragt. Ob Verstopfung oder Blutung, das kann man am Krankenbett nicht sicher unterscheiden. Das geht nur mit Bildgebung, also CT oder MRT. Wer behauptet, das sei klinisch sicher zu trennen, liegt falsch.
Wichtig, weil die Behandlung ja gegensätzlich ist. Bei der Verstopfung will man das Gerinnsel auflösen, bei der Blutung bloß nicht.
Exakt. Deshalb gilt, erst ins CT, dann behandeln. Aber wie erkennen wir draußen überhaupt, dass es ein Schlaganfall sein könnte? Dafür gibt es eine wunderbare Eselsbrücke.
Be fast. Die buchstabieren wir mal.
Machen wir. B wie Balance. Eine plötzliche Gleichgewichtsstörung, Schwindel. E wie Eis. Eine Sehstörung, ein Gesichtsfeld fällt aus. F wie Face, ein Mundwinkel hängt herab, das Gesicht ist einseitig gelähmt.
A wie Arms, der Patient kann einen Arm nicht mehr halten, er sinkt ab. S wie Speech, die Sprache ist verwaschen oder fällt ganz aus. Und T wie Time.
Und das T ist das Wichtigste. Time, die Zeit. Jede Minute zählt, also sofort den Notruf, die 112. Time ist Brain. Verlorene Zeit ist verlorenes Hirngewebe.
Und das wird auch genau so gefragt, oder?
Ja. In einer Prüfungsfrage soll man erkennen, dass der BE-FAST-Test, Balance, Eyes, Face, Arms, Speech, Time, genau dazu dient, einen Schlaganfallverdacht abzuschätzen. Und in einer anderen, wie man sich richtig verhält.
Und wie verhält man sich richtig? Das ist ja Notfall pur.
Notfall zuerst. Vitalfunktionen prüfen und sofort die 112 anrufen. Also ganz wichtig, nicht erst zum Hausarzt schicken, nicht selbst herumlaufen lassen und vor allem nichts zu essen oder trinken geben.
Warum kein Essen? Das fragen die Prüfer mit einer Patientin, die Hunger hat und ein Brot essen will, während man gerade mit ihr auf den Rettungsdienst wartet wegen Schlaganfallverdachts.
Weil ein Schlaganfall oft eine Schluckstörung macht. Dann droht beim Essen die Aspiration, es berät in die Lunge. Deshalb nichts geben. Auch wenn sie Hunger oder Durst hat.
Notiert. Bei Schlaganfallverdacht nichts essen. Sofort die 112. Jetzt gibt es ja noch die kleine Schwester vom Schlaganfall, die TIA.
Genau. Die transitorische ischämische Attacke. Da sind es kurze Durchblutungsstörungen. Und das Entscheidende, die Symptome bilden sich innerhalb von 24 Stunden vollständig wieder zurück.
Also alles wieder gut. Entwarnung?
Eben nicht. Und das ist der Denkfehler, den die Prüfer testen. Nach einer TIA ist das Risiko für einen echten Schlaganfall deutlich erhöht. Die TIA ist ein Warnschuss, kein Grund zur Beruhigung.
Ein typisches Fallbeispiel. Der ältere Patient, der für ein paar Stunden nicht sprechen konnte, und dann war alles wieder weg.
Genau das ist die TIA. Ein hübsches Zusatzsymptom dazu ist die Amaurosis fugax. Eine vorübergehende einseitige Beblindung, wie ein Vorhang, der kurz fällt und wieder hochgeht.
Und wer ist gefährdet, die Risikofaktoren?
Die sollte man kennen, weil sie auch verraten, wann man bei Beschwerden an eine Durchblutungsstörung denken muss. Hoher Blutdruck, Diabetes, Rauchen, hohe Blutfette, also das LDL-Cholesterin. Also im Grunde alles, was Arteriosklerose beflügelt oder die Gefäße belastet. Und dann noch das Vorhofflimmern, weil sich da im Herzen Gerinnsel bilden können, die ins Hirn geschwemmt werden könnten.
Hoher Druck, Zucker, Rauchen, Blutfette wegen Arteriosklerose und das Vorhofflimmern wegen dem Gerinnsel aus dem Herzohr. So, jetzt haben wir den Notfall erkannt, aber warum lähmt ein Schlaganfall eigentlich? Wir hatten ja schon die Gesichtslähmung angesprochen oder die Schluckstörungen, die kommen können, weil die Rachenmuskulatur nicht mehr richtig arbeitet. Da kommt unsere erste Bahn ins Spiel.
Genau, die Pyramidenbahn. Die trägt den bewussten Bewegungsbefehl von der Großhirnrinde nach unten. Und sie hat zwei Eigenschaften, die wir für die Prüfung unbedingt brauchen.
Die erste?
Die kreuzt die Seite. Auf Höhe der Medulla oblongata wechselt die Pyramidenbahn zu 80% auf die Gegenseite. Das heißt, eine Schädigung in der rechten Hirnhälfte macht eine Lähmung auf der linken Körperseite.
Über Kreuz also. Und genau so kommt es in den Prüfungsfragen. Schädigung rechts im Großhirn, wo ist die Lähmung?
Dann ist die richtige Antwort obere und untere Extremität auf der linken Seite. Nicht rechts und nicht nur ein Bein, die komplette Gegenseite.
Über Kreuz, das merken wir uns. Und die zweite Eigenschaft der Pyramidenbahn?
Die ist richtig spannend. Die Pyramidenbahn ziegelt nämlich auch unsere Eigenreflexe. Sie hält sie im Zaum. Fällt sie aus, laufen diese Reflexe ungebremst auf und der Muskeltonus schießt hoch.
Und das ergibt dann diese steife Lähmung.
Genau, die spastische Lähmung. Ein Pyramidenbahnschaden macht also keine schlaffe, sondern eine spastische, eine zentrale Lähmung. Aber, und das ist eine beliebte Prüfungsfrage, die Spastik kommt nicht sofort.
Sondern?
In den ersten Stunden ist die Lähmung oft eher schlaff. Die Spastik entwickelt sich erst über Stunden oder Tage. Wer behauptet, schon wenige Minuten nach dem Schlaganfall bestehe eine spastische Lähmung, liegt meist falsch.
Und warum ist das so?
Ganz ehrlich, das weiß ich nicht. Man nennt das den zerebralen Schock, wenn das Problem im Gehirn liegt, und den spinalen Schock, wenn das Rückenmark geschädigt ist. Das passiert aber nur bei sehr starken und zöllenden Schädigungen. Ich würde also sagen, das ganze Gehirn- und Rückenmarksystem ist unter Schock wegen des Ausfalls der Pyramidenbahn.
Und dann trauen die Eigenreflexe dem Braten noch nicht. Können wir wirklich loslegen?
Genau. Sie warten erstmal ab. Aber dann kommt die Spastik.
Und man sieht diese Spastik richtig an der Haltung, oder?
Ja, am typischen Gangbild. Am Arm sind die Beuger spastisch. Der Arm ist angewinkelt und an den Körper gezogen. Das Bein dagegen ist gestreckt und steif und beim Gehen muss man es außen im Bogen herumführen.
Diesen Bogen nennt man Zirkumduktion und genau das wird abgefragt. Nach einer rechtsseitigen Hirnblutung, was erwartet man?
Auf der linken Seite. Den Arm angewinkelt, das Bein spastisch gelähmt und gestreckt. Über Kreuz und spastisch. Die ganze Pyramidenbahngeschichte in einem Bild.
Stark. Damit haben wir Bahn 1. Pyramidenbahn kaputt heißt spastische Lähmung über Kreuz. Paradebeispiel Schlaganfall.
Weiter zur zweiten Bahn?
Weiter zur extrapyramidalen Bahn, den Basalganglien. Erinnert ihr euch? Die machen die Programme, die Stütz- und Haltemotorik und sie stellen den Grundtonus ein. Und hier gibt es zwei Krankheiten, die in genau entgegengesetzte Richtungen kippen.
Spannend. Also einmal zu viel und einmal zu wenig Grundtonus in den Muskeln?
Genau, fangen wir mit dem Klassiker an, Morbus Parkinson. Da sterben im Mittelhirn die dopaminproduzierenden Zellen der Substantia nigra ab. Dieses Dopamin wird normalerweise von den Axonen nach oben in den subkortikalen Bereich gebracht, wo die Synapsen dann am Striatum andocken. Das Striatum produziert Acetylcholin als Neurotransmitter und soll vom Dopamin aus der Substantia nigra gebremst werden.
Und diese beiden sind nun voll im Ungleichgewicht. Es fehlt Dopamin im extrapyramidalen System und stattdessen haben wir zu viel Acetylcholin.
Und was macht dieser Dopaminmangel und dieses Ungleichgewicht mit der Bewegung?
Er kippt alles in die Bremse. Der Grundtonus wird zu hoch, das ist der Rigor, eine zähe Steifigkeit. Und die Bewegung wird zu wenig, die Hypokinese, im Extremfall die Akinese.
Dazu gehört doch diese klassische Dreiergruppe.
Die Trias, genau. Rigor, also die Steifigkeit. Akinese, also die Bewegungsarmut, und der Tremor. Und Achtung, bei Parkinson ist es der Ruhetremor, das Zittern, das in Ruhe da ist und bei einer gezielten Bewegung eher nachlässt.
Den Ruhetremor sollten wir uns dick anstreichen. Beim Kleinhirn kommen wir gleich nämlich aufs Gegenteil. Wie sieht so ein Parkinson-Patient denn aus?
Sehr typisch. Ein kleinschrittiger, von übergebogener Gang. Die Arme schwingen nicht mehr mit. Das Gesicht ist maskenhaft starr. Die Stimme leise und monoton. Und die Schrift wird winzig, die Mikrographie.
Und wenn man den Arm durchbewegt, dieses ruckartige Nachgeben?
Das Zahnradphänomen. Der Muskel gibt stockend nach wie ein Zahnrad, das einrastet. Sehr typisch für Parkinson. Und in den Prüfungsfragen wird er klar verortet. Eine Erkrankung des extrapyramidalen Systems durch das Absterben der Dopaminzellen in der Substantia nigra.
Also Parkinson, Tonus rauf, Bewegung runter, Ruhetremor. Und jetzt das Spiegelbild?
Das Spiegelbild ist Chorea Huntington, auch eine Erkrankung im extrapyramidalen System, aber sie kippt genau andersherum. Der Grundtonus ist zu niedrig, ein Hypotonus, und dadurch kommt zu viel Bewegung durch.
Also Überbewegung statt Bewegungsarmut.
Genau, die Hyperkinese. Überschießende, fahrige, einschießende Bewegungen. Daher der alte Name Veitstanz. Parkinson und Chorea sind also zwei Enden einer Wippe. Parkinson zu wenig Bewegung bei hohem Grundtonus, Chorea zu viel Bewegung bei niedrigem Tonus.
Eine schöne Achse zum Merken. Was sollten wir zu Chorea sonst noch wissen, fürs Grobe?
Sie ist erblich, sie beginnt meist zwischen 20 und 50 und, sehr prüfungsrelevant, die psychischen Veränderungen gehen den Bewegungsstörungen oft Jahre voraus. Persönlichkeitsveränderungen und das Suizidrisiko ist erhöht.
Also bei Chorea nicht nur die Hyperkinese, sondern auch die Psyche im Blick. Damit haben wir Bahn 2, extrapyramidal, Parkinson und Chorea als Gegenspieler. Bleibt die dritte.
Die Kleinhirnbahn, die Koordination. Und unser Träger dafür ist die multiple Sklerose.
Was passiert bei einem Schaden am Kleinhirn mit der Bewegung?
Die Kraft ist da, der Befehl kommt an, aber die Feinabstimmung fehlt. Alles wird unkoordiniert. Das Leitzeichen ist die Ataxie, ein unsicherer, breitbeiniger Gang, fast wie betrunken.
Und der Tremor, auf den du vorhin angespielt hast?
Der Intentionstremor. Das ist das genaue Gegenteil vom Ruhetremor beim Parkinson. In Ruhe ist alles ruhig, aber sobald man gezielt nach etwas greift, zum Beispiel nach einem Glas, fängt die Hand kurz vorm Ziel an zu zittern.
Das ist eine super Unterscheidung. Ruhetremor in Ruhe, Parkinson. Intentionstremor bei der Zielbewegung, Kleinhirn.
Genau an diesem Paar kann man die beiden auseinanderhalten. Dazu kommen beim Kleinhirn noch der Nystagmus, ein Augenzittern und eine verwaschene, abgehackte Sprache.
Und die kommen auch aus der Schädigung des Kleinhirns. Wenn man sich mal überlegt, wie viele Muskeln beim Sprechen oder beim Bewegen der Augen koordiniert werden müssen, dann ist es eigentlich klar. Und warum ist ausgerechnet die multiple Sklerose das Beispiel fürs Kleinhirn?
Weil die MS eine Entzündung ist, die im ganzen zentralen Nervensystem die Myelinscheiden angreift, die Isolierschicht der Nervenbahnen. Und die Herde können überall sitzen. Deshalb ist die MS der große Joker. Sie kann mehrere Bahnen gleichzeitig treffen.
Also nicht nur das Kleinhirn?
Eben nicht. Sehr typisch ist ein spastisch-ataktischer Gang. Da steckt die Pyramidenbahn drin, das Spastische, und das Kleinhirn, das Ataktische, gleichzeitig. Daran sieht man schön, wie die Bahnen zusammenspielen.
Und womit fängt eine MS oft an? Das wird ja gern gefragt.
Sehr häufig mit einer Sehstörung, einer Entzündung des Sehnervens, der Opticus neuritis. Plötzlich sieht man auf einem Auge wie durch einen Schleier.
die Farben verblassen oder mit Doppelbildern und mit Sensibilitätsstörungen, einem Kribbeln oder Taubheitsgefühl.
Und der Verlauf?
Typischerweise in Schüben und sie beginnt meist im jungen Erwachsenenalter, etwa zwischen 20 und 40, und betrifft eher Frauen. Ein klassisches Beispiel: eine junge Frau mit vorübergehender Sehstörung auf einem Auge und wechselnden Missempfindungen. Da soll man an eine MS denken und neurologisch abklären lassen.
Also nicht beruhigen, sondern abklären. So, das war ganz schön viel. Machen wir die große Gegenüberstellung zum Mitschreiben?
Unbedingt, das ist das Herzstück. Drei Bahnen, drei Schadensbilder.
Erstens die Pyramidenbahn, der Willkürimpuls. Fällt sie aus, gibt es eine spastische Lähmung. Über Kreuz, also auf der Gegenseite. Paradebeispiel, der Schlaganfall.
Zweitens die extrapyramidale Bahn, die Programme und der Grundtonus. Hier zwei Gegenspieler. Parkinson mit hohem Tonus, Bewegungsarmut und Ruhetremor und Chorea mit niedrigem Tonus und Überbewegung.
Und drittens die Kleinhirnbahn, die Koordination. Fällt sie aus, kommen die Ataxie und der Intentionstremor, das Zittern beim Zielen. Beispiel die Multiple Sklerose, die aber gern auch mehrere Bahnen trifft.
Und einmal quer drüber die zwei Tremorgeschwister. Ruhetremor heißt Parkinson, Intentionstremor heißt Kleinhirn. Das ist Gold wert in der Prüfung.
Und obendrauf der Notfall. Bei plötzlichen Ausfällen an den Schlaganfall denken. BFAST durchgehen. Sofort die 112 und nichts zu essen geben.
Und wenn ihr merkt, dass dieses Zusammenspiel von Bahnen und Krankheiten im Kopf noch durcheinander purzelt, und das ist am Anfang völlig normal, dann schaut euch die Videotrainings von Stefan Barres bei Heilpraktika-Ausbildung 24 an. Da wird genau dieses Sortieren richtig anschaulich aufgebaut.
Und in den Live-Online-Kursen kann man dann all seine Fragen loswerden. Genau da haben Lukas und ich sich ja kennengelernt. Schaut mal rein unter Heilpraktika-Ausbildung 24.
Damit schließt sich der Kreis. In Folge 42 der Bauplan, in 43 die Funktionen und heute die Krankheiten dazu. Wer die drei Folgen zusammen hat, der hat das Gehirn fürs Examen wirklich im Griff. Und jetzt?
Und jetzt, Lukas, habe ich noch die 1 mit Sternchen Bonusfrage für dich.
Lass hören.
Bei all den Unterschieden in Ursachen und Wirkungen führen all diese Erkrankungen am Ende doch zum gleichen Ergebnis.
Zum Tod? Ja, okay. Aber einen Schritt vorher. Was passiert da? Jetzt weiß ich's. Alle diese Krankheiten können durch die Schädigung des Gehirns eine sekundäre Demenz machen. Okay, durch den Apoplex die vaskuläre Demenz, aber alle können zu Demenz führen. Na, was sagst du jetzt?
Jetzt bin ich platt. Das war für mich ein richtig echtes Aha-Erlebnis. Toll, dass du das nachvollziehst.
Ja, das ist ein richtig verbindender Gedanke. Und soll ich was sagen? Ich hab's bei Stefan mal gehört. Da habe ich einfach so viel gelernt.
Kenn ich. Und genau das wünschen wir euch auch, liebe Zuhörer. Macht's gut und viel Erfolg beim Lernen.
Ciao, bis bald.
Und nicht vergessen, im Juni startet wieder der Intensivkurs für die Prüfung im Oktober 2026 oder März 2027.
Alle Infos findest du hier hpa24.de/intensivkurs. So nutzt du deine Lernzeit optimal.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, empfiehl uns bitte weiter. Und für dein Lernen wünschen wir dir viel Erfolg. Dein Stefan Barres von Heilpraktika Ausbildung 24.